Pfad aus dem Wasser auf die Insel führte und in einer kurzen Treppe an der Tür des Wehrturms endete. Pfad, Treppe und Tür befanden sich in einer geraden Linie, weshalb man glauben mochte, der Damm verlaufe ebenfalls gerade, was jedoch nicht der Fall war. Unter Wasser ging es im Zickzack hin und her und fast zu einem Drittel um die Insel herum, ehe der Weg einen Bogen zurückschlug. Die Kurven waren heimtückisch, und ein Angreifer wäre während des Anmarsches die ganze Zeit dem Pfeilbeschuss vom Turm ausgesetzt gewesen. Die verborgenen Steine waren glitschig und rutschig. Hodor glitt zweimal aus und schrie erschrocken, »Hodor!« bevor er im letzten Moment das Gleichgewicht wiederfand. Beim zweiten Mal bekam Bran fürchterliche Angst. Falls Hodor mit ihm im Korb in den See fiele, könnte Bran leicht ertrinken, vor allem wenn der riesige Stallbursche in Panik geriet und ihn vergaß, wie ihm das manchmal passierte. »Vielleicht hätten wir doch im Gasthaus bleiben sollen, unter den Apfelbäumen«, dachte er, doch nun war es zu spät. Glücklicherweise rutschte Hodor kein drittes Mal aus und das Wasser reichte ihm niemals über die Hüfte, den Reeds ging es jedoch bis zur Brust. Kurz darauf hatten sie die Insel erreicht und stiegen die Stufen zum Turm hinauf. Die Tür war noch immer stabil, allerdings hatten sich die Eichenbretter im Laufe der Jahre verzogen, so dass sie nicht mehr richtig schloss. Mira schob sie auf und die rostigen Angeln knarrten. Der Sturz war niedrig. »Duck dich, Hodor!« sagte Bran, und der große Bursche gehorchte, bückte sich jedoch nicht tief genug, und Bran stieß sich trotzdem den Kopf. »Au!« beschwerte er sich. »Hodor!« erwiderte Hodor und richtete sich auf. Sie befanden sich in einem dunklen Raum, der kaum groß genug war, um die vier aufzunehmen. In die innere Mauer des Turms waren Stufen eingelassen, die sich jeweils hinter einem Eisengitter links herum in die Höhe und rechts herum nach unten wandten. Bran blickte nach oben und sah genau über ihren Köpfen ein weiteres Gitter. Ein Mordloch. Er war nur froh, dass dort oben niemand war, der siedendes Öl auf sie heruntergoss. Die Gitter waren verschlossen, aber die Eisenstangen hatten vom Rost eine rote Farbe angenommen. Hodor packte die Tür linker Hand, riss einmal kräftig daran und schnaufte vor Anstrengung. Nichts rührte sich. Er versuchte es mit Drücken, hatte jedoch ebenso wenig Erfolg. Nun rüttelte er an den Stangen, schlug dagegen und bearbeitete die Angeln mit seiner riesigen Pranke, bis es Rostflocken regnete, doch noch immer wollte die eiserne Tür nicht nachgeben. Die andere, die nach unten führte, zeigte sich ebenso widerspenstig. »Keine Chance«, sagte Mira und zuckte die Achseln. Das Gitter des Mordlochs befand sich direkt über Brands Kopf, wie er so im Korb auf Hodors Rücken saß. Er langte hinauf, packte die Stangen und zerrte daran. Das Gitter löste sich aus der Verankerung, und ein Schauer von Rost und Sand ging auf sie nieder. »Hodor!« brüllte Hodor. Bran stieß sich den Kopf an dem schweren Eisengitter, das Jorin vor die Füße fiel. Mira lachte. »Schau dir das an, mein Prinz!« sagte sie. »Du bist stärker als Hodor!« Bran errötete. Nachdem das Gitter gelöst war, konnte Hodor Mira und Jorian durch das offene Mordloch nach oben heben. Die Pfahlbaumenschen ergriffen Bran an den Armen und zogen ihn in die Höhe. Hodor hinaufzubekommen war der schwierigste Teil. Sein Gewicht war für die Reeds zu groß, um ihn einfach heraufzuziehen. Schließlich trug Bran ihm auf, er solle nach ein paar großen Steinen suchen. Auf der Insel herrschte kein Mangel daran. Hodor häufte sie auf, packte die bröckligen Kanten des Lochs und kletterte hinauf. »Hodor«, keuchte er fröhlich und grinste die anderen an. Sie befanden sich in einem Labyrinth kleiner Räume, die leer und dunkel waren, doch Mira suchte so lange, bis sie den Weg zur Treppe entdeckte. Je höher sie stiegen, desto heller wurde es. Im zweiten Stock gab es bereits Schießscharten, im dritten ein Fenster, und das vierte und oberste Stockwerk bestand aus einem einzigen großen runden Raum, von dem nach drei Seiten halbrunde Türen zu kleinen Steinbalkonen hinausgingen. Auf der vierten Seite befand sich ein Abtritt über einem Rohr, das nach unten in den See führte. Als sie das Dach erreichten, hatte sich der Himmel schon vollständig bezogen und die Wolken im Westen waren schwarz. Der Wind war so heftig, dass er Brans Mantel flattern ließ. »Hodor«, sagte Hodor zu diesem Geräusch. Mira drehte sich im Kreis. Ich fühle mich fast wie ein Riese, so hoch über der Welt.
Am Neck stehen Bäume, die sind doppelt so hoch wie dieser Turm, erinnerte ihr Bruder sie.
Ja, aber um sie herum stehen andere Bäume, die genauso hoch sind, wandte Mira ein. Am Neck drängt sich die Welt eng zusammen, und der Himmel ist so viel kleiner. Hier spürst du den Wind, Bruder, und sieh nur, wie groß die Welt geworden ist.
Das stimmte. Man konnte von hier aus weit ins Land schauen. Im Süden erhob sich das Vorgebirge, dahinter lagen die grauen und grünen Berge. In die anderen Richtungen erstreckte sich die wellige Ebene der neuen Schenkung, soweit das Auge reichte.
»Ich hatte gehofft, wir könnten von hier aus die Mauer sehen«, sagte Bran enttäuscht. »Das war dumm. Wir sind ja noch 150 Meilen entfernt.«
Allein wenn er die Distanz aussprach, fühlte er sich schon müde, und kalt wurde ihm auch.
»Jorian, was machen wir, wenn wir die Mauer erreicht haben? Mein Onkel hat mir erzählt, wie hoch sie ist. 700 Fuß und so dick, dass die Tore eher Tunnel durch das Eis sind. Wie sollen wir sie überwinden und die dreäugige Krähe finden?«
»Es gibt verlassene Burgen entlang der Mauer, habe ich gehört«, antwortete Jorian. »Burgen, die von der Nachtwache gebaut wurden, jetzt jedoch leer stehen. In einer davon finden wir vielleicht einen Weg hinüber.«
»Die Geisterburgen«, hatte Old Nan sie genannt,